Mir liegt heute ein sehr intensives Thema auf dem Herz und ich habe echt damit gekämpft, wie mache ich das, Es ist ein gewaltiges Thema und wir werden das bestimmt das eine oder andere nochmal hören. Wir werden auch ein Seminar in diese Richtung anvisieren. Und ich möchte diese Predigt von heute Abend überschreiben: Wachet und betet. Und ich hoffe, ihr habt Aufmerksamkeit. Es ist vielleicht nicht leicht, aber es ist etwas sehr, sehr Wichtiges. Und ich muss jetzt hier auf was drücken? Freezy. Okay. So, wenn ihr mögt, schaut nach vorne oder schaut in eure Bibeln. Wir wollen zwei Verse lesen. An diesen zwei Versen möchte ich die Botschaft aufhängen. Matthäus 24 bis 27, denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten. Sie werden sich durch große Zeichen, Wundertaten ausweisen und würden sogar die Auserwählten verführen, wenn sie es könnten. Denkt daran, ich habe euch alles vorausgesagt. Wenn sie also zu euch sagen, seht, er ist in der Wüste, dann geht nicht hinaus. Oder wenn sie sagen, siehe, er ist hier im Haus, dann glaubt es nicht. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es wie bei einem Blitz den gesamten Horizont erhellen. Erster Vers. Und der zweite Vers ist im 2. Petrus, Kapitel 3, 3 bis 4. Vor allen Dingen müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen, aber doch nur ihren eigenen, selbstsüchtigen Wünschen folgen. Sie werden sagen, er hat doch versprochen, wiederzukommen. Wo bleibt er denn? Inzwischen sind unsere Väter gestorben, aber alles ist immer noch so, wie es seit Anfang der Schöpfung war. Und wenn wir diese beiden Eingangsverse richtig interpretieren und genau hineinschauen, dann stellen wir fest, dass sich in den letzten Tagen, eschatologisch letzten Tagen, zwei Fronten gegen den bewusst gläubigen Christen auftun werden. Wir werden an zwei Fronten gefordert sein. Wir werden an zwei Kampfplätzen herausgefordert sein in den letzten Tagen. Die erste Front oder Kampfplatz ist die Front der Verführung durch falsche Lehren, durch falsche Wunder, die in Verbindung gebracht werden mit der Wiederkunft Jesu. Und das Ziel hier ist es, unsere innere Bereitschaft, ihn zu erwarten und wachsam zu leben, zu lähmen. Ich werde darauf ganz gesondert eingehen. Und die zweite Front ist die Front des Unglaubens, die Front des Zweifels, wo Zweifel und Unglaube gesät werden an der Realität Gottes und aller seiner Verheißungen. Und das Ziel hier ist, die Kraft vertrauenden Glaubens durch innere Zweifel an Gott, an seinen Verheißungen, an dem, wer er ist, zu zerstören und so ein innerlich kraftloses und in sich zerrissenes Christentum zurückzulassen. Und ich rede hier nicht von nominellen Christen, ich rede hier vom bekennenden Christentum. Ich möchte auf zwei weitere Ereignisse eingehen, die wir nicht oder die ich auch nicht überbewerte, aber sie zeigen uns aktuell die Herausforderungen, mit denen wir konfrontiert werden und dass wir lernen müssen, Stellung zu beziehen. Wer so ein bisschen ein Kinogänger ist wie ich, der weiß, dass da im Moment zwei Filme aktuell laufen. Ein Film ist 666, das Omen. Mit einem sehr, sehr großen werblichen Aufwand wurde eigentlich dieser alte Okkult-Thriller, es ist ein alter Remake aus den 70er Jahren, werbewirksam genau am 6. Juni 2006 in die Kinos gebracht. Der Film an sich nichts Besonderes beschreibt die Geburt des Antichristen eben an jenem Tag und im Film selber den Versuch seines Vaters, der irgendwann erkennt, wer er wirklich ist, ihn zu töten. Und dabei geht der Vater und einige Priester drauf und der Antichristus wird unerkannt, sogar, glaube ich, in die Familie des Präsidenten aufgenommen. Bla bla. Das ist jetzt nicht so der Hammer, aber interessant ist, mit welch einem gewaltigen Aufwand dieser Film genau auf diesen Tag geschiftet wurde. Und dass in den Köpfen der Menschen hier mit diesem Datum etwas losgetreten wird. Und ich rede hier nicht von den Nichtchristen, ich rede von den Christen. Der zweite Film, Da Vinci Code oder Der Da Vinci Code, in dem Film war ich auch, weil mich es einfach interessiert hat. Und dieser Film ist die bewusste oder hat zum Inhalt eigentlich die bewusste Diskreditierung Teile der Bibel und besonders der Person Christi als den Sohn Gottes. In diesem Film wird suggeriert, dass Jesus nichts weiter war als ein normaler Mensch, der Maria Magdalena heiratete, nach Frankreich auswanderte, dort das Königsgeschlecht der Merowinger gründete und gestorben ist. So, das im Großen und Ganzen. Man sollte jetzt diese beiden Filme, das mache ich auch gar nicht überbewerten. Was mich vielmehr interessiert, ist, sie treffen einen Zeitgeist, der im Moment da ist. Wir leben in einer interessanten Zeit. Walter Dürr hat schon einiges am letzten Sonntag gesagt. Und wir leben in einer Zeit, wo die Menschen, es ist so eine Art, sage ich mal, Zeit, wo alles auf der Kante zu stehen scheint. Zum einen scheint die Postmoderne auszulaufen und die Postmoderne war geprägt, dass alles relativiert wurde, alles möglich ist, es gab keine absoluten Werte. Jeder hat das Recht auf seine eigene Meinung, jeder hat das Recht auf eigene Ausprägung, alles konnte kritisch hinterfragt werden. Ein gemeinsames Ziel, das war schon suspekt. Und das ist die Gesellschaft, in der wir sehr lange gelebt haben. Und im Moment hat es den Anschein, und wer will, dem kann ich einen interessanten Fokusartikel mal zumailen, wo Soziologen sehen, dass das Ganze sich scheinbar bewegt in eine andere Richtung, dass mehr und mehr Menschen müde werden von dieser Optionsgesellschaft, wo alles möglich ist. Und dass verstärkt Fragen kommen nach verlässlichen, nach absoluten Werten, nach Normierungen, nach klaren Werten. Besonders im Bereich des Glaubens interessanterweise. Man ist es müde von diesem Patchwork-Glauben, wo man sich aus allen möglichen Bereichen irgendwas zusammenschustert. Und Soziologen stellen ein starkes Erwachen und neues Abfragen christlicher Werte fest. So, und in diese Zeit hinein kommen solche Filme und erzeugen auch bestimmte Atmosphären und werden auch Fragen an uns stellen. Und ich möchte noch einmal ganz bewusst sagen, ich möchte nicht über nichtchristliche Menschen, sondern über uns reden. Was geht denn in uns ab, die wir glauben? In Matthäus 24 spricht Jesus davon, dass falsche Propheten und falsche Messiasse auftreten und ihre Zeichen und Wunder werden so massiv sein, dass, wenn es möglich wäre, sogar Erwählte, also Wiedergeborene, verführt werden könnten, wenn es möglich wäre. So, und darauf möchte ich mich fokussieren für uns. Was Jesus sagt, wir werden in eine Zeit hineinkommen, in der eine Täuschung und Verführung auf uns Christen zukommen wird, die so massiv, so perfekt sein wird, dass, wenn dann nicht, ich sag's mal, dieses berühmte Gebet von Jesus wäre, das über Petrus gesprochen hat, ich aber habe gebeten, dass dein Glaube nicht aufhört, ja, dass auch wir bis in die Grundfesten hinein erschüttert, verwirrt und getäuscht werden könnten. Und ich empfinde sehr stark, dass uns der Geist Gottes vorbereiten möchte, auch auf eine Zeit wie diese, und uns zeigen möchte, wie können wir unser Herz festmachen. Und was ich denke, ist besonders das Thema falsche Propheten, da verbirgt sich Lehre, Irrlehre, falsche Lehre und davon werden wir heimgesucht werden, definitiv. Schaut mal, jemand, der nicht glaubt, jemand, der nicht gläubig ist, den muss ich nicht verführen. Ja? Der lebt in der Verführung, der lebt in der Täuschung. Aber wer glaubt, wer ein Glaubensziel hat, den möchte ich von diesem Glaubensziel abbringen. Das geschieht durch Täuschung, oder nämlich das, woran er glaubt, erschüttere, zutiefst durchschüttel, so dass er in seinem Glauben nicht mehr fest ist. Worum geht es dem Feind Gottes? Es geht ihm darum, uns, die wir glauben, die wir eigentlich ein Licht in der Welt sein sollten, zu erschüttern, uns so anzugreifen, dass unser Glaubenslicht, das eigentlich für andere leuchten soll, Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, das für die anderen leuchtet. Ihr seid die Stadt auf dem Hügel, die nicht übersehen werden kann, dass dieses Licht flackert oder erlöscht. Es geht hier nicht um Verlorensein, sondern es geht darum, dass das christliche Zeugnis in der Welt geschwächt wird. Wie Bernd das kurzer gesagt hat, von mir aus mit dem Begrüßungsdienst, aber es ist auch, wir sind eigentlich der Begrüßungsdienst Christi in dieser Welt. Ja? Wir stehen in der Welt und Menschen sollen uns sehen. Viele Male sagt Jesus, daran aber soll die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Dadam, dadam, dadam. Nicht, was du weißt in deinem Kopf, die Theologien, die du hier aufbunkert hast, sind das Entscheidende, sondern wie lebst du? Was strahlt aus dir heraus? Wie sicher bist du gegründet in ihm? Und der Feind hat ein Ziel, er möchte dieses Zeugnis, dieses Licht erschüttern und womöglich auch zerstören. Und ich habe schon ein paar Mal darüber gepredigt, wir sind berufen, eine brennende und scheinende Lampe zu sein. Lukas 12, 35, lasst eure Lenden umgürtet sein und eure Lichter brennen. Seid gleich den Menschen, die auf ihren Herrn warten, wenn er aufbricht von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich auftun. Selig sind die Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend findet, wachend findet. Sondern das ist das, wozu Gott uns gesetzt hat, wozu Jesus uns gesetzt hat. Hab ein brennendes Licht. Damit ist ein Glaube gemeint, der nicht die politisch korrekte Theologie mit dem Mund wiedergeben kann, sondern ein Glaube, der in dir lebt. Ein Glaube, der für die Menschen um dich herum fassbar, sichtbar und begreifbar ist, der ansteckend ist. Menschen sind nicht dann interessiert, dass du auf ihre Fragen sofort die richtige Antwort hast. Menschen wollen sehen, funktioniert das in deinem Leben mit Gott? Erlebst du was mit Gott? Passiert da was? Ist Gott real? Das wollen sie eigentlich von uns wissen. Und wenn du nicht mit Gott lebst, wirklich lebst, und nur in Theologien lebst und in Meinungen lebst und dich dauernd nur mit irgendwelchen Meinungen vollbunkerst, dann magst du viel zu sagen haben, aber es lebt wenig aus dir. Und genau das ist es, was Jesus sagt, sei ein brennendes Licht. Und diese Fähigkeit, im Glauben zu brennen, möchte der Feind Gottes um jeden Preis stören oder gar zerstören. Und wo es nicht geschieht, durch Gleichgültigkeit, Oberflächlichkeit und Bequemlichkeit, die ja auch bei uns Christen zu Hause sind, wird er versuchen, unseren vertrauenden Glauben zu erschüttern. Das, woran du glaubst, wird er angreifen und erschüttern. Und einen Angriff fährt er in die Richtung unserer Bereitschaft, auf Jesus und seine Wiederkunft zu warten. Wir sind eine Braut, die wartet auf ihren Bräutigam, dass er kommt, um sie heimzuholen. Und das weiß der Feind. Und was er versucht, ist, diese Bereitschaften, der wir leben, zu stören. Eine Gemeinde, die keine Erwartung mehr hat, die nicht in einer Naherwartung lebt, egal zu welchen Zeitaltern, die Gemeinde, die lebendige Gemeinde hat immer in Naherwartung gelebt. Das ist auch Gottes Ziel. Ist tot. Eine Gemeinde sagt, die sagt, mein Herr kommt noch lange nicht. Ein Christ, der sagt, mein Herr kommt noch lange nicht, ist tot. Ich sage nicht, dass er tot ist im Sinne von nicht gläubig, aber sein Licht brennt nicht. Da ist keine Bereitschaft. Und genau das möchte der Feind zerstören. Und eine dieser Strategien, die er verwendet, heißt, ich nenne mal die Strategie, falscher Alarm. Und da sind wir jetzt zum Beispiel bei diesem Film Das Omen. Das ist für mich nur so eine kleine Eisspitze. Aber es gibt verstärkt Intentionen, es gibt verstärkt Bewegungen innerhalb des christlichen Lagers, wo Menschen Meinungen vertreten, dass jetzt dies und dies und dies passiert. Und das hat was mit dem Antichristen zu tun, der jetzt kommt. Es gibt nicht wenige Christen, die in großer Sorge über dieses Datum 6. Juni 2006 leben. Und ich möchte uns hier in aller Form als Christen warnen. Fall auf das nicht rein. Das Datum 06/06/06 kommt schon oder kam in den vergangenen Jahrhunderten x-mal vor. Es gab auch den 6. Juni 1806, 1706, 1606, 1506, 1406 und so weiter. So müssen aufpassen, dass wir uns nicht auf Dinge fokussieren, die uns vom Wesentlichen ablenken. Was passiert denn, wenn immer wieder falscher Alarm gegeben wird? Stell dir mal vor, du bist jetzt irgendwo, nehmen wir an, in der Armee, ihr müsst ein Munitionsdepot bewachen und so die erste Wache sagt, oh, jetzt machen wir mal einen Juxer, jetzt sagen wir, Alarm, brrr, alle rennen raus mit ihren Waffen. Es war nur ein Spaß, gut, alle gehen wieder rein. 10 Minuten später wieder, Alarm, brrr, alles rennt raus, das war nur ein Spaß. Dritte Mal, Alarm, was passiert? Drehen sich die im Bunker sind, drehen sich auf die andere Seite, sagen, es ist eh wieder nur ein Spaß, schlafen weiter. Und alle werden erschossen. Wenn wir dauernd falschen Alarm geben, was passiert? Unsere Wachsamkeit geht nach unten. Und für den, der den falschen Alarm gibt, was passiert mit demjenigen? Seiner Glaubwürdigkeit? Die geht auch in den Keller. So. Und das bedeutet, wenn wir dauernd auf falschen Alarm hören, in Bezug auf das Kommen Christi, auf Daten, die wir berechnen, auf Termine, die uns wichtig sind, Ereignisse, die wir versuchen, in ein Zeitmuster einzuordnen und daraus ein Kommen oder ein nahes Kommen abzuleiten, passieren zwei Dinge. Wenn wir das laut kolportieren als Gemeinde oder als Organisation, dann werden wir irgendwann diskreditiert sein. Das heißt, niemand nimmt uns mehr ernst. Und wenn wir auf der anderen Seite dem dauernd zuhören, weil wir an Sensationen interessiert sind, weil das immer so einen schönen Schauer über den Rücken gibt und so, oh, so Endzeit-Story ist ja toll, dann werden wir irgendwann, weil es ja wieder und wieder nicht passiert ist, zu jenen werden, die sagen, ach, was soll der ganze Quatsch? Sondern das ist mir wichtig, dass wir begreifen, viele christliche Sekten sind entstanden dadurch, dass sie auf diesen falschen Alarm hörten oder gar diesen falschen Alarm selber auslösten. Adventisten glaubten, dass Christus 1844 wiederkommen würde, sichtbar in Herrlichkeit. Viele standen in weißen Kleidern auf dem Acker und haben an jedem Tag, haben ihre ganze Habe verschenkt und warteten, dass Christus sichtbar wiederkommt. Es gibt viele andere Bewegungen, wo das so passiert ist. Auch die Zeugen Jehovas kommen aus diesem Stream raus. Am Ende hinterließen diese Bewegungen ein Heer entmutigter und zutiefst enttäuschter Christen und ebenso viele Spötter. Und das ist genau das, was Jesus nicht möchte. Und das ist, was Petrus ja auch sagt. Vor allen Dingen aber müsst ihr wissen, dass in den letzten Tagen Spötter auftreten werden, die sich über die Wahrheit lustig machen. Sie werden sagen, er hat versprochen, wiederzukommen. Und unsere Väter sind gestorben, ist doch alles so, wie es am Anfang der Schöpfung war. Freunde, wir leben in einer hochinteressanten Zeit. Daran gibt es keinen Zweifel. Wir leben in einer Zeit, in der viele prophetische Bilder in der Bibel eine neue und noch nie dagewesene Aktualität haben. Ein Beispiel, Israel seit 1900, Bernd, du musst es wissen, seit wann ist Israel Staat? 48, als Staat entstanden. Und das ist biblisch seit Jahrtausenden vorhergesagt worden. So, wir haben hier eine prophetische Marke, eine Zielerfüllung, die einzigartig ist. Es gibt Prophetien der Bibel, die davon reden, dass wenn das passiert ist, wenn die Zerstreuung des heiligen Volkes ein Ende hat, werden all die anderen Dinge geschehen. Kannst du im Buch Daniel nachlesen. Das Buch Daniel als prophetisches Buch beschreibt interessanterweise den Fall und Aufstieg verschiedener großer Imperien in der Weltgeschichte. Die Zeit ist zu kurz, darauf einzugehen. Aber eines der Gebilde, das Daniel beschreibt, ist offensichtlich, ich will das nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit sagen, aber die Entstehung Europas. Und wir sehen, wie Europa wächst. Wir sehen, also ich manchmal mit Erschrecken, auch wie viel Kontrolle wir immer mehr an Europa selber verlieren. Europa formiert sich zu einem politischen Superstaat. Und dieser Staat, interessanterweise, dieser Superstaat, wird im Buch Daniel in einer sehr beklemmenden, erschreckenden Weise beschrieben. Wir können aus der Offenbarung, viele Christen kennen diesen Vers, wo die Rede ist von einem Mal an Hand oder Stirn, das gegeben wird, damit kontrolliert werden kann, wer kaufen oder verkaufen darf. Über Jahrhunderte war das unvorstellbar. Heute sind wir technisch absolut vollkommen in der Lage, dieses umzusetzen. Unsere Welt ist so gläsern geworden wie nie zuvor. Im Moment wird in den USA die größte Datenbank mit abgehörten Telefongesprächen aufgebaut, die jemals existiert hatte. Interessanterweise das Ganze im Namen der Terrorgefahr. Das ist nur so ein kleiner Stupfer von mir. Ich persönlich glaube nicht, dass der Islam die große Gefahr ist oder der islamische Terror, sondern ich glaube, dass der islamische Terror benutzt wird von Kräften, die uns in einen goldenen Käfig hineintreiben, wo wir freiwillig uns allen möglichen Kontrollgesetzen unterwerfen und wir merken gar nicht, dass wir mitten in diesem Käfig schon drinnen sind. Die Wirtschaft ist global vernetzt mittlerweile. Das ist hochinteressant, ja. Offenbarung 14 spricht ausschließlich nur noch von Wirtschaft, Wirtschaftsblöcken, Kaufleuten. Es ist interessant, dass in Offenbarung heißt, in Offenbarung 14 meine ich, da heißt es, deine Magnaten, deine Kaufleute waren die Magnaten der Erde. Ein Magnat ist ein wirklich großer Herrscher. Das ist so krass. Ich meine, vor 2000 Jahren sagt ein Mann, ein Prophet, ein Apostel, über ein politisches Gebilde, das eigentlich von Kaufleuten beherrscht wird. Deine Kaufleute waren die Magnaten der Erde. Und wenn du ein bisschen Geschichtskenntnis hast und rückwärts schaust, dann stellst du fest, dass es eigentlich schon immer so gewesen ist. Die Kaiser, die alten deutschen Kaiser, wurden von den Fuggern finanziert. Die römischen Imperatoren wurden von reichen Patrizierfamilien finanziert. Und wo immer du genauer hinguckst, siehst du, dass es Leute im Hintergrund waren, die letzten Endes die vordergründigen Herrscher mit ihren Finanzen gestützt haben. Wenn wir heute ein bisschen genauer hinschauen, sehen wir, dass es Megakonzerne und undurchschaubare Finanzimperien sind, die die eigentlichen Machthaber unserer Erde sind. Das nur mal als kleine Hints. Aber das sollte uns nicht dazu treiben, mit Tabellen und Rechenschiebern dazusetzen und an irgendwelchen Wiederkunftsszenarien rumzurechnen. Ja, wir warten. Wir warten voller Sehnsucht, dass er kommen möchte, um sein Reich aufzurichten. Und diese Sehnsucht ist wichtig und diese Sehnsucht ist ein Zeichen dafür, dass wir brennen und dass wir Braut sind. Aber ich möchte eins sagen, diese Sehnsucht darf uns nicht dazu treiben, falsche Annahmen oder Handlungen zu begehen. Wir sollten uns nicht falschen Berechnungen hingeben und auch nicht falschen Annahmen hingeben. Wir sollten uns nicht hineintreiben lassen in einen Aktivismus, der uns am Ende dort enden lässt, dass wir vorgeben, Jesus kommt da oder da wieder. Ich möchte euch einen weiteren Vers zeigen, der für mich sehr, sehr wichtig ist. Jesus sagt in Markus 13, 31, 37, Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte werden nicht vergehen. Von dem Tag aber und der Stunde, wann ich wiederkomme, sagt Jesus, weiß niemand. Niemand. Nicht die Engel und auch der Sohn nicht, also ich nicht, sondern allein der Vater. Wenn niemand es weiß, die Engel es nicht wissen, nicht einmal der Sohn selber weiß, wie können wir Menschen uns anmaßen, aufgrund irgendwelcher Zahlen oder Eckdaten errechnen zu können, da und da kommt Jesus wieder. Und dann sagt Jesus was Interessantes, seht zu, wachet und betet. Und jetzt kommen wir zum Auftrag für uns. Was Jesus sagt, nicht rechnet und betet, wachet und betet. Denn ihr wisst nicht, und er sagt es nochmal, ihr wisst es nicht, wann die Zeit ist. Gleich einem Mensch, der über das Land zog und sein Haus verließ, und er gab seinen Knechten Macht, einem jeglichen nach seinem Werk, und er gebot dem Türhüter, er solle wachen. So wacht nun, auf dass er, der Herr, nicht schnell komme und euch schlafend finde. Und was ich euch sage, sage ich allen, wachet. Ein Teil dieser Textaussage ist interessanterweise entlehnt aus den jüdischen Hochzeitsbräuchen jener Zeit. Nachdem die Verlobung vollzogen war, der Brautpreis bezahlt war, der Ehevertrag geschlossen war, ging der Vater und der Bräutigam zurück nach Hause. Und der Bräutigam bereitete im Vaterhaus den Hochzeitsraum, das Hochzeitszimmer für die Hochzeit vor. Und es war der Vater, der dem Sohn dann den Befehl gab, jetzt geh und hol sie. Es war nicht so, dass der Sohn sagt, okay Vater, jetzt kann ich nicht mehr, ich gehe jetzt los. Sondern der Vater sagte ihm, heute gehst du. Und der Sohn wusste das nicht. So, es war auch für den Sohn. Jetzt sag's doch endlich. Nein, der Vater sagt nichts. Weil der Sohn selber lebt in einer Erwartung. Und so ist es im Moment, der Sohn lebt in einer Erwartung. Wann, Vater? Wie können wir dann berechnen, wann er kommt, wenn er es nicht einmal selber weiß? Aber Jesus fordert uns auf, in diesem Gleichnis zu wachen und zu beten. Die Braut war aufgefordert, sich täglich vorbereitet zu halten. Nicht mit einem Rechenschieber, genau, da kommt er, und dann war es doch nichts. Wenn sie es ein paar Mal gemacht hätte, jetzt habe ich doch keinen Bock mehr auf den Typ zu warten. Wenn er kommt, dann kommt er, hat er Pech gehabt, bin ich nicht geschminkt und bemalt und alles und geduscht. Ne? Sondern sie war täglich bereit. Und Jesus fordert uns in diesem Gleichnis auf, zu wachen und zu beten. Wir haben die Zeit nicht in der Hand. Wir haben auch den Ablauf der Ereignisse nicht in der Hand. Und ich möchte etwas sagen, Geheimnis, aber sag es nicht weiter. Es hilft uns nicht weiter zu wissen, welchen Vornamen der Antichrist hat, ob er in Köln oder in Castrop-Rauxel geboren wird oder in Dachslanden, welche Haarfarbe er hat. Es hilft uns überhaupt nicht zu wissen, wann tritt er in der Öffentlichkeit auf und wen hat er alles hinter sich. Wenn die Zeit reif ist, werden wir es wissen. Und wenn wir es wissen, sage ich dir noch ein Geheimnis, werden wir es nicht ändern. Wir werden nichts daran ändern können. Es werden die Dinge geschehen, die Gott vorgesehen hat, dass sie geschehen werden. Das heißt, in der Offenbarung ist ein gruseliger Vers eigentlich, aber wer dazu bestimmt ist, in das Gefängnis zu gehen, wird in das Gefängnis gehen. Und wer bestimmt ist, zu sterben, wird sterben. Und wer bestimmt ist, zu leben, wird leben. So, da ist nicht etwas, wenn ich es weiß und vielleicht könnte ich einen Anschlag ausüben und wir könnten das Ganze nochmal 1000 Jahre rausschieben. In Matthäus 12, 25 sagt Jesus etwas sehr Wichtiges. Wer von euch kann sich denn durch Sorgen das Leben auch nur um einen einzigen Tag verlängern? Wer? Niemand. Wer kann den Ablauf der Geschichte verändern, dadurch, dass er sich sorgt? Niemand von uns. Wenn ihr also nicht einmal solch eine Kleinigkeit zustande bringt, warum macht ihr euch dann Sorgen um all das andere? Worum geht es, wenn Jesus sagt, wacht und betet? Es geht darum, unser eigenes Herz und unseren vertrauenden Glauben in Gottes Liebe zu bewachen und zu stärken. Ich möchte nochmal sagen, was nützt mir alles theologische und geheime Wissen, wenn ich ihn, auf den ich warte, nur als theologisches Konzept in mir trage? Paulus sagt, wenn ich alle Geheimnisse wüsste, wenn ich alle Lehre und Weisheit hätte und hätte die Liebe nicht, wäre es nichts. Freunde, und das ist der Trick des Feindes Gottes. Er möchte uns in pseudowichtige Nebenkriegsschauplätze verstricken. Und diese fordern so viel Energie und Aufmerksamkeit von uns, dass wir keine Energie haben, uns auf das Wesentliche, nämlich die Beziehung mit ihm, zu versteifen. Runtermachen? Okay, besser so? Ja, danke. Nochmal, Jesus sagt, wenn sie also zu euch sagen, siehe, er ist in der Wüste, dann geh nicht hinaus. Siehe, er ist im Haus, dann glaubt es nicht. Wenn du all diese tollen, falschen Fährten siehst, sei es mit Filmen, mit Kursen, mit Büchern, Endzeitseminar Nummer 368 und wir werden dir den absolut neuesten Mega-Fahrplan präsentieren, dann sagt Jesus, geh nicht hin, glaub es nicht. Aber setz deinen Herzensfokus auf mich. Lass mich in dein Herz wohnen. Lass deine Aufmerksamkeit mir gelten, dass ich dich festmachen kann in mir. Darum geht es, Jesus. Wenn wir das nicht machen, fließt unsere Energie in falsche Fährten und in Sackgassen und wir zerbrechen vielleicht innerlich. Ich möchte zur zweiten Front kommen, an der es zu bestehen gilt, und das ist die Front der gezielten Diskreditierung des Wesens Gottes, der Motive Gottes und der Existenz Gottes. Das ist die zweite Front, mit der es wir als Christen zu tun haben werden. Der Glaube an Jesus, der Glaube an Gott, der Glaube an fundamentale christliche Lehren wird erschüttert werden. Und die große Frage ist für uns, worauf basiert unser Glaube eigentlich? Ich möchte weit, weit zurückgehen in die Geschichte der Menschheit, nämlich in die Schöpfung. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Feld, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zur Frau, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von den Früchten. Da sprach die Frau zur Schlange, wir essen von den Früchten der Bäume im Garten, aber von diesem Baum mitten des Gartens hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt es auch nicht an, dass ihr nicht sterbt. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, denn Gott weiß, an dem Tag, wo ihr davon esst, werden eure Augen aufgetan. Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Ich mag diese Geschichte. Ich streite doch gar nicht darüber, ob das wirklich so war. Aber da ist Wahrheit drin in dieser Geschichte. Da ist Wahrheit drin. Nämlich ein Muster der Diskreditierung Gottes, das bis heute intakt ist und so funktioniert. Nämlich sollte Gott gesagt haben. Was dahinter steckt, das kannst du bis heute beobachten, wenn es darum geht, Gott in Misskredit zu ziehen. Klare Aussagen Gottes werden relativiert und in Frage gestellt. Müssen wir da eins zurückmachen? Ja. Ja. Zum Beispiel, hast du Gott wirklich richtig verstanden? Bist du sicher, dass du das so lesen kannst? Kann man das überhaupt verstehen, diesen Glaubenssatz? Ja, aber das kann man doch ganz anders sehen. Wer sagt dir, dass Gott es so gemeint hat? Vielleicht verbirgt Gott etwas vor dir und hält dich mit seiner Wahrheit in Gefangenschaft. Merkst du was an diesen Sätzen? Es ist genau der Satz, mit dem der Feind Gottes im Paradies das erste Menschenpaar in tiefste Erschütterung gebracht hat. Was Gott sagt, wird relativiert. Was der Teufel eigentlich macht, ist, hey, du bist doch ein Mensch. Du hast doch ein Gehirn zwischen deinen Ohren und hinter deinen Augen. Denk doch mal selbstständig nach. Warum musst du das so engstirnig sehen? Hat Gott das nicht ganz anders gemeint? Sollte Gott wirklich gesagt haben, du sollst nicht davon essen? Ich kann mich da so richtig reinversetzen. Und die Frau steht da und der Adam nebendran und plötzlich beschleichen so die ersten Zweifel sie. Ja, eigentlich stimmt es doch. Ja, wenn ich es mir doch richtig überlege, ja, das könnte man ja auch so sehen. Und so könnte man es auch sehen. Und so auch. Und plötzlich wird aus einer klaren Ansage etwas sehr Unklares. Und am Ende, interessanterweise, steht die Hoffnung auf die eigene Klugheit. Denn am Schluss heißt es, und die Frau sah die Frucht an und sie sah, dass sie klug würde, davon zu essen. Klugheit bedeutet, unabhängig von Gott zu sein. Nicht unbedingt Feindschaft gegen Gott. Gott, wir sind nicht Feinde, aber schau Gott, hey, ich habe auch einen Verstand. Gott, schau mal, ich kann es auch nachdenken. Und mir ist es eigentlich völlig klar, Gott, du kannst es, du hast es ja nicht unbedingt so gemeint, oder Gott? Ich meine, es gibt ja auch die und die und die Option. Und ehe du dich versiehst, bist du mit Gott im Argumentieren. Gott, wir leben doch in Gleichberechtigung. Und plötzlich sind wir in einer Halbwelt des Glaubens. Und das ist das, wo der Teufel dich langsam hineinziehen möchte, wo auch das erste Menschenpaar hineingezogen hat. Am Schluss hatten sie ihren eigenen Glauben. Sie hatten ihre eigene Klugheit. Und die führte sie dahin, dass sie nicht mehr in der Klugheit Gottes waren. Und Gott sagt, okay, von nun an wird die Erde dir Dornen und Disteln tragen. Im Schweiße deines Angesichts wirst du dein Brot essen müssen. Du bist jetzt selber Gott und du hast jetzt die Erlaubnis, als Gott zu leben. Und plötzlich merkst du, dass deine eigene Weisheit nichts wert war. Dass du verführt worden bist. Ein Halbglaube ist kein tragfähiger Glaube. Und es beginnt mit diesem Hinterfragen. Kann man das nicht auch so sehen? Könnte es nicht auch so sein? Denk doch mal drüber nach. Gebrauche deinen Verstand. In dem Film Da Vinci Code wird Jesus als guter Mensch, der Maria Magdalena heiratet, Kinder zeugt und schließlich stirbt, dargestellt. Und in einer Szene des Filmes tut einer dieser Typen aufschreien, ihr müsst diese Wahrheiten die Welt hinausschreien, die Welt muss befreit werden von dieser Lüge. Und ich habe mich gefragt, welche Freiheit ist das, wenn die Welt erfährt, dass Jesus nur ein netter Mensch war? Die scheinbare Erkenntnis ist, Gott ist so wie wir. Jesus ist nicht der allmächtige Gott, der im Fleisch gekommen ist. Er ist nur ein guter Mensch wie du und ich, mit einem menschlichen Ende. Zurückbleiben Menschen, die scheinbar befreit und doch nur auf ihre eigene Kraft und Moral geworfen sind. Schauen wir doch mal ein paar Jahrtausende Menschheitsgeschichte ohne Gott an. Was haben wir denn wirklich geleistet? Ist dir schon mal bewusst geworden, dass die erfolgreichsten Zivilisationen, die christlichen Zivilisationen waren, ich sage das jetzt ohne aufzudrehen, da gibt es ganz klare Nachweise dafür, ne? Dass christliche Grundwerte letzten Endes zu einem gerechten Güterverteilung, zu einem gerechten Handel und zu mehr Wohlstand für viele geführt haben. Ich will nicht sagen, dass wir in einer perfekten christlichen Welt leben, aber schau dir das mal genauer an. Das ist hochinteressant. Aber Gott nicht mehr zu vertrauen, führt uns dahin, dass wir am Ende wieder erkennen, dass ein Leben ohne Gott nur Dornen und Disteln hervorbringt. Und wir werden begreifen, dass wir verführt worden sind, geschickt verführt worden sind mit etwas, das uns als Wahrheit verkauft wird und keine ist. Jesus sagt, Geliebte, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister. Freunde, wir sind aufgerufen worden, zu prüfen, was man uns vorsetzt. Prüft sie, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt ausgegangen. Und Johannes schreibt was Interessantes, hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen, bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und das ist der Geist des Gegenchristus, von dem ihr gehört habt, dass er kommt und er ist schon jetzt in der Welt. Der Angriff auch auf die Göttlichkeit Christi, in diesem Film auch Da Vinci Code, zielt auf den Verstand, appelliert an unsere vermeintliche Klugheit und das Muster ist genau dasselbe. Wir öffnen neugierig unsere Ohren, dann unser Herz scheinbar neuen Erkenntnissen. Diese Erkenntnisse machen uns klug und wissend, öffnen neue Horizonte und zu spät bemerken wir die geistigen Konsequenzen, die dahinter stecken. Wir bemerken nicht, dass wir der Ast, auf dem wir sitzen, dass wir ihn absägen. Die Zeit ist zu kurz, um in die Tiefe der Problematik reinzugehen. Wir werden demnächst mal auch ein Seminar darüber anbieten. Aber was ist die Antwort in den kommenden Zeiten vor uns, für uns? Wie können wir, und damit möchte ich abschließen, solchen Angriffen auf unseren Glauben, wie können wir solchen Angriffen standhalten? Die erste Antwort, die ich geben möchte, ich will dich fragen, worauf basiert dein Glaube? Frag dich mal, worauf basiert mein Glaube? Stell dir mal diese Frage. Worauf? Auf Theologie? Also intellektuellem Wissen? Weil du die und die Kurse mitgemacht hast, die und die Bücher gelesen hast? Auf geheimen Wissen? Hast besondere Offenbarungsquellen? Basiert dein Glaube auf Wortklaubereien, wo du mit vielen Wortgefechten und Wortstreitereien mit anderen argumentiert hin und her und rüber und über und dann dir eine Meinung gebildet hast? Und für einige Christen ist das eine wesentliche Basis. Aber ich sage dir etwas, wenn das deine ganze Basis ist, ist sie sehr leicht zu erschüttern. Denn es muss noch jemand kommen, der eine bessere Lehre hat, ein besseres Argument hat. Und dann bist du erschüttert. Paulus warnt uns in 1. Timotheus 6, 3 bis 5 vor der Seuche der Wortkriege, der Fragen, des Meinungsgezänkes, das zu einem zerrütteten Sinn und einem zerrütteten Glauben führt. Zweite Frage, worauf basiert dein Glaube? Basiert er darauf, dass dein Herz verliebt ist? Dass du verliebt bist, dass in dir eine unerschütterliche Gewissheit ist, dass er existiert, dass er lebt, dass er dich liebt, dass er für dich da ist, egal was Menschen dir über ihn sagen, egal was jemand dir ins Ohr bläst und flüstert, wo du sagen kannst, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Nicht eine Theologie, nicht ein Buch, der Geist selber. Der Geist kann dir Zeugnis geben, wenn du mit ihm lebst. Johannes 10, 25 bis 30. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir, aber ihr glaubt nicht. Denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Denn meine Schafe hören meine Stimme. Ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen. Niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Der Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer denn alles. Niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eines. Was Jesus hier sagt ist, ihr könnt mich erfahren, ihr könnt meine Motive an den Werken, die ich tue, erspüren. Das sagt er zu den Juden. Aber stattdessen argumentiert und streitet ihr über mich, mit mir und gegen mich über Äußerlichkeiten. Warum? Weil euer Herz nicht sehen kann und nicht sehen will. Was Jesus hier eigentlich sagt, ist, mit mir zusammen zu sein, ist eine Sache des Herzens. und nicht der Argumente und nicht des Intellekts und nicht der Theologie. Es ist eine Sache des Herzens. Deswegen sagt Jesus, es kann niemand zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Aber Jesus sagt, ihr argumentiert und streitet über Äußerlichkeiten, weil euer Herz nicht sehen kann und nicht sehen will. Und ich möchte uns alle ermutigen, lass dich nicht in diesen Kanal hineinziehen, wo dein Glaube auf Wissen alleine basiert. Das Gegenteil sind die Herzensnachfolger Jesu. Sie können mit dem Herzen hören und sehen, weil sie anders hören und sehen. Und deshalb sind sie sicher in der Hand Jesu. Und Jesus kann sagen, niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Wenn du mit dem Herzen schaust, mit dem Herzen hörst und nicht mit dem Verstand. Es geht Jesus hier um ein geistliches Prinzip. Ich frage dich, worauf fokussiere ich mich? Auf das, was ich mit Gott und Jesus erlebe, indem ich ihn täglich suche und in meinem Leben einbeziehe, mit ihm lebe? Oder ist mein Tagesfokus nur noch mehr religiöses Wissen aufzuhäufen, noch mehr Gespräche mit allen möglichen Leuten zu führen, während ich ihn immer weniger kenne? Weil mein Herz ihn nicht sucht. Ich frage dich, wie viel Zeit investierst du zu seinen Füßen? Wo Martha sagt, jetzt ist aber Zeit, in die Hände zu spucken und zu arbeiten. Wie viel Zeit investierst du zu seinen Füßen, auf ihn zu schauen, ihn kennenzulernen, sein Herz mit deinem Herz zu vermischen, damit dein Geist fest wird in der Stunde der Versuchung. Darum sagt Jesus, wachet und betet. Das meint er damit. Wachen bedeutet, ihn selber nicht aus den Augen zu verlieren, ihn anzuschauen. Jesus sagt es, ich bin der Weinstock, ihr seid die Rebe, ihr sollt mit mir verbunden sein, denn sonst verdorrt ihr, sonst verdorrt dein Glaube. Und wenn du nur auf der Basis von politisch korrekter Theologie und Wissen mit ihm verbunden bist, dann kannst du ihn nicht erfassen und du wirst durch jede andere Theologie hoffnungslos aus der Bahn geworfen. Ich möchte dich ermutigen, beschäftige dich mit seinem Wesen, mit seiner persönlichen Liebe zu dir und dann beginne, ihn bewusst und voller Fleiß in dein tägliches Leben einzubeziehen, indem du konkret für dich selber und für andere betest. Und dann machst du Erfahrungen mit ihm. Und diese Erfahrungen kann dir kein Mensch stehlen. Frage dich noch einmal, wo investierst du deine Zeit, deine Augen, deine Ohren? Meine Schafe hören meine Stimme und hören nicht die Stimme der Ablenkung, nicht die Stimme der eigenen Klugheit. Und ich möchte dich ermutigen zu beten, weil jede Gebetserhörung wird deinen Herzensglauben fester und unerschütterlicher machen. Denn dann hast du ein Bankkonto der Erfahrung. Und das ist das, was Jesus sagt, du hast dann einen Schatz im Himmel, den dir niemand stehlen kann, wo keine Motten und kein Rost nachgraben und fressen und Diebe stehlen und klauen und weiß der Kuckuck was. Das ist der tiefe Sinn der ganzen Rede von Matthäus 6, 19, wo Jesus sagt, sorgt euch nicht um. Richte dir ein Bankkonto ein, das dir niemand mehr stehlen kann. Das ist das Konto der Erfahrung, in dem du seine Liebe erfährst, sein Handeln erfährst. Es gibt so eine nette kleine Geschichte. Da war ein Vortrag von einem Mann, der über die Unglaubwürdigkeit der Bibel referierte. Und nachdem er 2 Stunden massiv losgelegt hatte, steht am Schluss so eine alte Oma auf und sagt, Sie haben jetzt 2 Stunden uns erzählt, was Ihr Unglaube für Sie getan hat. Oder wie war das nochmal? Doch, was Ihr Unglaube für Sie getan hat. Darf ich jetzt 10 Minuten lang erzählen, was mein Glaube für mich getan hat? Was anders? Okay, ihr kriegt den Punkt. Die Frage ist wirklich die, was hat dein Glaube, was tut mein Glaube für mich und was tut mein Unglaube für mich? Ja. Ist okay. In der nächsten Predigt, dann haben wir es. Ich denke, ihr habt den Punkt bekommen. Ich möchte abschließen, während Anhäufung religiösen Wissens und religiöser Meinung dein Herz vertrocknen lässt, wird es am Ende keine Schutzmauer mehr haben, gegen solche Angriffe gefeit zu sein. Und wir werden eine Zeit hineinkommen, das kann ich euch garantieren, in der wir mit ganz anderen Sachen konfrontiert werden. Und wenn du nur Theologie als Basis in dir hast, dann wird es dich erschüttern. Aber wenn dein Herz mit ihm verbunden ist, wenn ein kindlicher Glaube in dir ist, dann wirst du unerschütterlich sein. Ich möchte mit uns beten, vielleicht Marco, kannst du mal? Marco? Ach, da kommt er. Im Psalm 131, der hat mich in den letzten Tagen so tief berührt. Und da sagt David: Herr, mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochfahrend. Und bete es mal mit dir und fühl es mal an deiner eigenen Seele vorbei. Mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Das ist so demütigend. Da kommt wieder die Stimme, die sagt: Bist du so blöd? Willst du deinen Verstand an der Haustür abgeben? Denk doch mal nach. Aber die Nähe zu seinem Herzen und ein kindlicher, vertrauender Glauben, es wird etwas sein, für den dich viele verachten werden, den viele für lächerlich ansehen. Wie kann man nur so kindisch glauben? Wie kann man nur seinen Verstand abgeben? Freunde, ich komme mehr und mehr an den Punkt, wo ich verstehe, was es in Sprüche 3,5 heißt: Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und nicht auf deinen Verstand. Eine der massiven Kämpfe, in die wir hineinlaufen werden, wird auch die Entscheidung sein: Glaube ich meinem Verstand oder glaube ich meinem Herzen? Da werden Argumente sein, die so logisch klingen. Du wirst wegbrechen, wenn dein Herz nicht mit ihm verbunden ist. Aber wenn dein Herz mit ihm verbunden ist, dann kannst du sagen: Du kannst mir erzählen, was du willst. Dann bist du die Braut, die geschlagen wird von den Wächtern, die trotzdem ihn immer noch sucht, die sich nicht wegdrängen lässt. Dann kannst du wie Hiob sagen: Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und als der Letzte wird er sich über den Staub erheben. Mein Herz will nicht hoch hinaus. Meine Augen sind nicht hochfahrend. Ich gehe nicht mit Dingen um, die mir zu groß und zu wunderbar sind. Habe ich meine Seele nicht beschwichtigt und beruhigt? Wie ein entwöhntes Kind bei seiner Mutter, wie ein entwöhntes Kind ist meine Seele in mir. Und ich möchte dich ermutigen, einen solchen Glauben nachzujagen. Den Glauben eines Kindes. Und als Jesus ein Kind herbeigerufen hatte, stellte er es in ihre Mitte und sprach: Wirklich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel eingehen. Darum, wenn sich jemand selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich Gottes. Freunde, das ist der Kampf, um den es geht. Das ist der Kampf, um den es im Paradies ging. Im Paradies ging es darum: Adam, Eva, warum vertraut ihr so kindisch, was Gott euch sagt? Benutzt doch mal euren Verstand, ihr seid erwachsene, mündige Leute, denkt nach. Und ihr Nachdenken hat sie in die falsche Richtung geführt. Und wir werden in diesen selben Kampf hineinkommen, wo man uns sagt: Gebrauch deinen Verstand, guck dir die Fakten an, wie kannst du glauben? In dem Moment wird die Frage sein: Was hast du für ein Fundament in deinem Herzen? Hast du ihn erlebt? Hast du ihn gesehen? Hast du in seine Augen geschaut? Gab es einen Moment, wo er dir persönlich begegnet ist? Du musst dich nicht schämen, wenn das nicht der Fall ist, aber dann bitte darum. Er möchte diesen Moment etablieren in dir. Er will dir einen Anker schaffen in deiner Seele, der sicher ist. Lass uns beten. Jesus, und wir bitten dich heute Abend, dass du genau das tust. Herr, die Dinge deines Reiches sind so schwer zu verstehen für den Verstand. Unser Verstand kann sie kaum fassen und ertragen. Herr, aber wir wollen wie ein kleines Kind werden und vor dir zur Ruhe kommen. Wir wollen uns darüber nicht schämen, zu sagen, wir sind zur Ruhe gekommen. Wir wollen uns von ganzem Herzen auf dich verlassen. Jesus, mach uns frei, wo wir an dich nur über den Kanal des Verstandes glauben. Wo unser Glaube eine Theologie ist, eine politisch korrekte Theologie. Aber unser Herz ist leer von Erfahrungen mit dir, leer von der Begegnung mit dir. Jesus, und hilf uns, von heute Abend an unsere Energie umzukanalisieren, dich zu suchen. Dich zu suchen. Nicht die Streitgespräche, nicht die Argumente, nicht noch mehr Wissen, sondern alle Energie, die wir haben, zu investieren, dich näher kennenzulernen. Dich zu begreifen. Dich zu erfassen, wie es Paulus gesagt hat, deine Höhe, deine Tiefe, deine Breite. Jesus, erober unser Herz. Gib uns eine neue Kühnheit zu beten für uns und anderen. Zu erfahren und zu erleben, wie du auf Gebete antwortest. Einen Schatz zu sammeln, den uns niemand stehlen kann, weil wir Erfahrungen mit dir gemacht haben, die uns niemand mehr rauben kann. Und so beten wir, Jesus, dass du impartierst heute Abend, dass du schenkst aus deinen Schätzen. Ich danke dir, Vater, dass du in Christus Mensch geworden bist, um uns zu begegnen. Um uns zu begegnen. Wir verstehen das Geheimnis nicht. Das Geheimnis des Vaters, des Sohnes und des Geistes. Aber Jesus, ich glaube dir von ganzem Herzen, dass wer dich sieht, der sieht den Vater. Gott wohnt in einem Licht, der niemand zukommen kann. Wir würden sterben, wenn wir ihn sehen, aber in Christus kam Gott zu uns. Jesus, und das wollen wir ergreifen. Du liebst uns so sehr. Und so reiß uns hinein in diesen Strudel der Liebe. Vater, mach uns fest im Sohn, fest in dir. Danke, Vater, dass du von den alten Propheten her versprochen hast, der Tag kommt, da werde ich meinen Geist in euch hineingeben. Und so lebst du in uns, Vater, du bist in uns. Du bist uns so nahe gekommen. Jesus, mach uns zu Lichtern in dieser dunklen Welt. Hilf uns, dass Menschen uns anschauen und ohne, dass wir labern und reden, dass sie spüren, etwas ist anders mit uns. Sie irgendwie angezogen werden von dem Frieden und von der Gelassenheit und der Ruhe, die von uns ausgeht. Dass wir erfahren, mehr und mehr hineinkommen in deine Pläne und Gedanken, die du für uns vorbereitet hast. Die Werke und Taten, die schon lange bereitet sind für jeden von uns, Herr. Wo wir Erfolg haben werden, weil es deine Pläne sind. Mach ein brennendes Licht aus uns, Jesus, ein brennendes Licht. Lass uns wachsam sein, dass unser Herz bewachen, dass es dir alleine gehört und niemand anderem. Ich bete, dass du uns heute Abend losmachst, Vater. Von allen falschen Tröstern, von allen falschen Ratgebern. Befestige uns neu in dir, Jesus. Und wir danken dir, dass dieses Gebet, das du für Petrus gesprochen hast, auch uns gilt. Ich aber habe für dich gebeten, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und wenn du dermaleinst dich zu mir wendest, dann stärke deine Brüder. Danke für deine Gnade. Danke, dass deine Hand uns umgibt, dass uns niemand aus deiner Hand reißen kann. Befestige uns tiefer in dir. Wir sehnen uns danach, Jesus. Wir lieben dich von ganzem Herzen, Herr. Hast du noch einen Song, Marco?